Die Kassen sind leer, so das allgemeine Jammern der Kommunen. Und die Suche nach Auswegen führt zu den seltsamsten Blüten. Eine davon, Cross-Border-Leasing. Ein Begriff, den vor wenigen Jahren noch niemand kannte. Und was genau dahinter steckt, wenn ein Stück U-Bahn oder das Rathaus so per Vertrag hin und her geschoben wird, das ist wohl auch den wenigsten so völlig klar. Dem Journalist Werner Rügemer sollte kürzlich für genau einen Beitrag zum Thema Cross-Border-Leasing den Hörfunkpreis des Verbandes kommunaler Unternehmen verliehen bekommen. Doch kurz vor der Übergabe bekam er den Preis wieder aberkannt. Er habe sich als Aktivist in einer Sache betätigt, über die er auch berichte, so der Vorwurf der Jury. Mit welch riskanten Geschäften die Kommunen versuchen, sich zu sanieren, darüber Werner Rügemer im Gespräch mit Stefan Zimmer.
Ein Beispiel für ein Cross-Border-Leasing-Geschäft ist der momentane Versuch der GEW Rhein Energie AG, das Kölner Trinkwassernetz an einen US-Investor zu verleasen. Das ist ja nicht der erste Versuch eines Cross-Border-Leasing-Vertrages der GEW, aber das erste Mal, dass sie die Suche nach einem US-Investor öffentlich macht, oder?
Ja.
Ist denn da mittlerweile ein US-Investor gefunden worden?
Ja, das weiß man nicht so genau, aber ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Und offensichtlich auch deswegen, weil ja inzwischen in Köln und in anderen Städten, ne, also Frankfurt und so weiter, ja die Diskussion über die problematischen Seiten von Cross-Border-Leasing ja doch zugenommen hat. Und auch in Köln eben durchaus ja auch durch diese Initiative, die es vorher ja nicht gab, die Diskussion sozusagen verstärkt worden ist. Und deswegen ist also der Beschluss eben Aufsichtsrat der GEW bis jetzt immer weiter doch verschoben worden, entgegen der ursprünglichen Planung.
Ja, der Vorstand der GEW schätzt die Risiken, die so ein Vertrag beinhaltet, ja als beherrschbar ein.
Ja.
Jetzt haben Sie ja schon häufig dazu gearbeitet. Wie beurteilen Sie denn die Folgen eines solchen Vertrages für die Kommune?
Ja, das ist also ein sehr vielfältiger Komplex. Also die Stadt unterschreibt ja ungefähr 20 Verträge. Da müsste man sozusagen in jedem nun die enthaltenen Risiken aufschlüsseln. Also deswegen kann ich das jetzt nur sehr kursorisch machen. Mhm. Also es gibt einmal Steuerrisiken. Die Stadt trägt alle Risiken, die mit Steueränderungen in Deutschland zusammenhängen. Aber auch ein Risiko einer Steuerrechtsänderung oder Steuerpraxisänderung in den USA, nämlich wenn in den USA auf die Leasingraten, die die Stadt ja jetzt dann 30 Jahre zahlt, eine Quellensteuer erhoben würde in den USA, dann müsste die Stadt dem Investor diese erstatten. Ja, das wäre, sagen wir mal, der Komplex Steuerrisiken. Dann nimmt natürlich die Verfügbarkeit der Stadt über ihre Anlagen ab, was man unter anderem auch daran ablesen kann, dass private Unternehmen, die auch Cross-Border-Leasing-Verträge machen, das zu ganz anderen Bedingungen machen. Also ich habe Gespräche geführt mit der Deutschen Bahn, mit der Deutschen Lufthansa, die auch Cross-Border-Leasing-Verträge machen, die aber sagen, solche langfristigen Verträge über 99 Jahre mit solchen Risiken, die würden wir nie machen. Wir machen ganz andere Verträge mit kürzeren Laufzeiten und so weiter.
Damit die Unternehmen dann auch die Verfügbarkeit oder die Entscheidungsmacht über die Anlagen zumindest teilweise behalten kann.
Ja, ja, also jedenfalls für einen Zeitraum, den man verantwortungsvoll überblicken kann. Also niemand kann sagen, wie sich also etwa der Bedarf an Abwasseranlagen oder Bahnanlagen die nächsten 100 Jahre entwickelt. Ja, wie also der Mengenanfall ist oder wie die Technologieänderungen sind, welche Einsparmöglichkeiten da sind oder welche, also beim Trinkwasser und bei dem entsprechenden Abwasseranfall haben Sie ja ohnehin schon seit Jahren einen Rückgang der Mengen, ja, jährlich um 2-3 Liter pro Einwohner und Tag, ja. Und die Industrie braucht weniger Trinkwasser, stellt weniger Abwasser her und so weiter und so fort. Man könnte also dann die Anlagen, die Kanalgrößen, die Klärwerksgrößen und so weiter zurückfahren und damit auch die Kosten zurückfahren. Aber das könnte man nicht, wenn man einen solchen Cross-Border-Leasing-Vertrag hat. Da muss man ja den ursprünglich vereinbarten Wert der Anlage erhalten, im vollen Umfang über die volle Laufzeit.
Das heißt, wenn jetzt der eigentliche Bedarf der Stadt Köln, ihrer Unternehmen und Bürger zurückgeht und dadurch der US-Investor weniger Geld damit verdienen würde, müsste die Stadt Köln die Differenz ausgleichen.
Beziehungsweise das wäre ein Kündigungsgrund für den US-Investor, dessen Geschäftsgrundlage ja die Werterhaltung über den ganzen Zeitraum ist. Und darauf gründet ja auch die Höhe der Abschreibung und die Höhe des Steuervorteils. Und dessen Höhe ist ja anfänglich so für die ganze Zeitraum, ganze Laufzeit vereinbart worden. Wenn die Stadt das nicht einhält, ist das ein Kündigungsgrund und dann fallen Schadenersatzforderungen an, die ein Mehrfaches dieses anfänglich bekommenen Barwertvorteils betragen können. Also man muss ja bedenken, dieser sogenannte Barwertvorteil für die Städte beträgt ja im Regelfall 4% des sogenannten Transaktionsvolumens und zwar nur einmalig am Anfang der Laufzeit. Während der amerikanische Investor im Durchschnitt eine Rendite von 8-10% pro Jahr hat. Daraus können Sie ja leicht errechnen, wie hoch die Schadenersatzforderung des Investors wäre, wenn nach 10 oder 15 Jahren der Vertrag gekündigt würde.
Das würde dann ja eine Stadt schon nahezu an den Ruin treiben.
Wenn sie das nicht schon ist, ne? Also nach betriebswirtschaftlichen Kriterien sind die Städte ja nun ohnehin schon im Konkurs.
Aber so ein Ausfall der Laufzeit und Kündigung des Leasingvertrages könnte sich ja eigentlich keine Stadt leisten.
Nein, keine, natürlich nicht. Beziehungsweise dann tritt eben, sagen wir mal, ein weiteres Risiko ein, denn die Investoren wissen das ja, dass die deutschen Städte in dieser Situation sind und dass da notfalls nichts zu holen ist. Deswegen gehört es ja zu den Verträgen, und das ist ja sozusagen das nächste Risiko, dass dann in einem solchen Fall der Investor das Recht hat, die Anlage zu vermarkten. Das heißt, er kann sie verkaufen oder er kann dann einen privaten Betreiber seiner Wahl einsetzen, der dann also entsprechende Gewinne rausholen muss, um also die gleiche Rendite zu erwirtschaften.
Und die Leistung für den Bürger ist dann praktisch nur noch Nebensache in so einer betriebswirtschaftlichen Rechnung.
Ja, sicherlich. Dann ist natürlich die Verpflichtung gegenüber dem Investor höherrangig als die Verpflichtung etwa gegenüber den Kriterien der Gemeindeordnung für sparsames und so weiter Wirtschaften. Und ja, dann muss die einzige Quelle für Erträge angezapft werden, nämlich die Gebührenzahlung durch die Bürger.
Das heißt, langfristig besteht dann das Risiko, dass die Gebühren, die von den Bürgern erhoben werden, steigen?
Und auf jeden Fall.
Bei abnehmender Leistung eventuell sogar?
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber dass die Gebühren wesentlich steigen können, das ist klar. Also worüber ja auch wenig diskutiert wird, und das ist, sagen wir mal, das übernächste Risiko. Die Verträge laufen ja 100 Jahre, aber haben dann eine Kündigungsoption nach 30 Jahren. Jetzt kann die Stadt nach 30 Jahren kündigen und der Vertrag ist aufgehoben. Sie muss aber nicht kündigen, sondern sie kann nach 30 Jahren für die restlichen 70 Jahre in einen Dienstleistungsvertrag, Service Contract, eintreten, der ja am Anfang schon mit unterzeichnet wird für den Fall des Falles. Und dieser Einstieg in den Dienstleistungsvertrag nach 30 Jahren wird ja dadurch schmackhaft gemacht, dass die Stadt dann erneut eine Barzahlung in erheblicher Höhe bekäme. Damit gäbe sie aber ihr vollständiges Eigentum und ihre vollständige Verfügung für 70 Jahre ab. Und dann träte eben dieser Dienstleistungsvertrag ein, das heißt, der Investor hat dann das Recht, das er vorher nur im Kündigungsfall hat, eben einen privaten Betreiber der Anlage einzusetzen oder die Anlage zu verkaufen oder sonst wie nach Renditegesichtspunkten zu verwerten.
Ist es jetzt auf der anderen Seite der Investor auch irgendwie verpflichtet, gewisse Grundleistungen, Versorgungsleistungen zu erbringen?
Nein. Nein. Für den Investor ist das ja ein reines Finanzgeschäft. Und der Investor erbringt sozusagen keinerlei stoffliche oder sonstige Leistung für die Anlage, die ja auch schon vollständig vorhanden und finanziert ist. Der Investor heißt ja sozusagen fälschlicherweise Investor. Er investiert ja nichts in die Anlage und übernimmt laut Verträgen ja keinerlei Verpflichtungen für den Betrieb, für die Aufrechterhaltung oder sonst wie Gewährleistung der Anlage, sondern dazu sind ja die Städte verpflichtet, als gäbe es den Vertrag gar nicht.